Und dann, das finde ich dann schon immer ziemlich drastisch, wurde dieses Ranking mit entsprechenden Namen versehen und an zwei öffentlichen Stellen in der Stadt bekannt gemacht. Da hatte man schon, also schon ganz schön Druck unter der Pfanne. Das bedeutete natürlich, dass sozusagen der oder diejenige, die das beste Bier brauten, konnten natürlich auch am besten das verkaufen, am meisten Gewinn machen. Naja, und die anderen hatten dann natürlich nicht den ganz großen Erlös.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.
Das war Dr. Ralf Wichmann, stellvertretender Direktor am Museum für Hamburgische Geschichte. Mit ihm gemeinsam entführen wir euch in dieser Folge in Hamburgs prächtige Bierhistorie und reisen dann gemeinsam wieder zurück in die Gegenwart, um einen Blick auf die Hamburg Beer Week, vor allem auf den großen Co-Brew der Hamburger Brauereien, zu werfen.
Aber erst einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und begrüßen euch zur mittlerweile 59. Folge.
Dies ist die erste von drei Folgen in Kooperation mit Hamburg Ahoi, in der wir euch die pralle Bierstadt Hamburg aus ganz unterschiedlichen Perspektiven vorstellen möchten. Aus der sportlichen, persönlichen, weiblichen, kulinarischen und historischen Sicht. Ihr lernt die Bierorte und Persönlichkeiten dieser Stadt kennen, erfahrt, warum Schokolade und Bier eigentlich eine ziemlich gute Kombi sind und lernt eine erfolgreiche Gründerin im Bierbusiness kennen. Und taucht ein in die Geschichte des einstigen Brauhauses der Hanse.
Damit sind wir beim Thema dieser Auftaktfolge. Zurück in die Zukunft. Die Bierstadt Hamburg. Im Mittelalter gab es in der Hansestadt über 500 Brauereien. Bier hat sie reich gemacht. Wer hier lebte, kam am Thema Bier nicht vorbei. Aber die Brauereivielfalt konnte sich nicht halten. Kriege und neue Trends setzten ihr zu. Der Markt konsolidierte sich und das Wissen um die einstige Biervielfalt an der Elbe geriet in Vergessenheit. Lange war selbst vielen HamburgerInnen die schmackhafte Biergeschichte ihrer Heimatstadt unbekannt. Dann kam Dr. Ralf Wichmann ins Spiel.
2016-2017 fand die von ihm kuratierte Ausstellung »Kein Bier ohne Alster« statt und deckte durchaus Überraschendes auf. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass die Alster ohne die einst florierende Brauwirtschaft in der heutigen Form gar nicht existieren würde? Wir haben Dr. Ralf Wichmann an seinem Arbeitsort im Museum für Hamburgische Geschichte besucht. Umgeben von dunkel vertäfelten Wänden, unzähligen Akten, Büchern und unter hohen Decken sind wir in die Vergangenheit, ins Mittelalter gereist. Aber in dieser Folge wagen wir auch einen Blick nach vorn, oder Stefan?
Genau. Denn außerdem sprechen wir noch mit einigen der TeilnehmerInnen und Initiatoren der Hamburg Beer Week, die dieses Jahr vom 25. bis 29. August stattfinden wird. In über 30 Locations in der ganzen Stadt und mehr als 100 Einzelveranstaltungen feiert Hamburg seine Biervielfalt. Dezentral, Corona-konform, wie es sich gehört. Anlässlich dieses Events wird es einen Gemeinschaftssud geben, den 17 Hamburger Brauereien gemeinsam eingebraut haben. Ein Pale Ale wird es werden. Wir waren am Tag des Sudes am 17. Juni vor Ort und haben O-Töne für euch eingefangen. Aber dazu später mehr. Jetzt überlassen wir Ralf Wichmann das Wort.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Im Museum für Hamburgische Geschichte sind wir heute bei Dr. Ralf Wichmann. Der hat 2016, 2017 die Ausstellung kuratiert, kein Bier ohne Alster. Woher kommt dieser Titel?
Ah, der ist im Laufe der Vorbereitung der Ausstellung entstanden. Man sucht ja immer irgendwie was Griffiges und was ein bisschen vielleicht auf den ersten Blick um die Ecke gedacht ist. Und der entpuppte sich aber als ziemlich durchschlagend. Und er ist unglaublich wahr, also weil ohne die Alster gäbe es in Hamburg kein Bier.
Man kann es auch umdrehen, ne? Kein Bier ohne Alster, kein Alster ohne Bier, wenn man so will.
Oder
keine
Unbedingt.
Alster ohne Bier. Es ist ja nicht der Bierstil gemeint, sondern schon die Alster.
Ja, ja, in dem Fall, naja, also diese Doppeldeutigkeit ist natürlich gemeint. Ne? Also das Alster, das Getränk, funktioniert ohne Bier natürlich nicht, aber Bier in Hamburg funktioniert auch nicht ohne die Alster, also ohne das Alsterwasser, zumindest im Mittelalter.
Hamburg hätte gar nicht diese geteilte Alster ohne die florierende Bierwirtschaft im Mittelalter, oder?
Ja, das stimmt. Also Hamburg war ja am Anfang eine mittelgroße Hansestadt und da gab es ja das, was heute Jungfernstieg ist und die Alster aufstaut, das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und erst als dann die Stadtherren von Hamburg, die Grafen von Schauenburg, versuchten, Hamburg sozusagen konkurrenzfähig zu machen, haben sie sich ein neues Luxusprodukt ausgedacht und haben eben angefangen, Bier zu brauen. Was braucht man zum Bier? Man braucht Mühlen und man braucht sehr gute Wasserqualität. Und dann hat man eben angefangen, einen großen Damm aufzuschütten, der die Alster aufstaute und zum einen ermöglichte, eine ganze Reihe von Mühlen zu installieren, zum Mahlen des Brotgetreides, klar, das brauchten die Hamburger auch, aber vor allen Dingen, um das Malz zu schroten. Und ganz wichtig, ein bisschen später haben sie dann auch dort die sogenannte Wasserkunst errichtet, mit der eben auch mit Mühlrädern Wasser in eine gewisse Höhe gepumpt wurde. Und das gelangte dann durch den natürlichen Druck in alle möglichen Brauhäuser der Stadt und versorgte die Brauhäuser eben mit dem guten Alsterwasser. Und ohne das Alsterwasser wiederum kein Bier.
Absolut innovativ, oder?
Ja, ich glaube, das kann man sich gar nicht genug revolutionär für die Stadt vorstellen. Also das hat natürlich einen ungeheuren Innovations- und auch Schub für die Wirtschaft ausgelöst und hat Hamburg letztendlich zu der großen Bierstadt der Hanse gemacht.
Wir haben uns ja schon mal getroffen, damals haben wir über Henricus Knaust gesprochen, letztes Jahr. Da haben Sie mir so schön geschildert in einer Eingangsszenerie, wie Hamburg damals gewesen ist im Mittelalter. Man kam in die Stadt und es roch überall nach Bier.
Ja, das muss man sich tatsächlich so vorstellen. Man hat ja immer so eine, wie soll ich, etwas romantische Vorstellung vom Mittelalter. So von Fachwerkhäusern und es kommt einem so idyllisch vor.
Brennende Hexen.
Ja, Hexen wohl weniger. Nein, aber man muss wirklich sagen, also Hamburg war schon, wie soll ich sagen, man muss sich das schon fast vorindustriell vorstellen. Also Hamburg hatte im 14. Jahrhundert so zwischen 8.000 bis 10.000 Einwohner. Und es hatte ungefähr 500 Brauereien. Und für so eine überschaubar große Stadt war das schon eine ganze Menge. Und Bierbrauen ist ja immer mit dem Brauvorgang verbunden. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch keine geschlossenen Herde. Das heißt also, man hatte überall offenes Feuer. Es brannte mehr oder weniger Tag und Nacht, brannte irgendwo was. Und man muss sich das schon vorstellen, dass letztendlich eine große Rauchglocke über der Stadt hing. Also der Holzverbrauch in Hamburg zu der Zeit war unglaublich hoch. Wir wissen das aus Lüneburg, da kennt man das vielleicht eher. Die Lüneburger sind ja berühmt geworden durch ihr Salz und durch die Saline. Und die Lüneburger Heide ist ja entstanden durch die gesamte Abholzung dieses Waldgebietes. Aber so ähnlich muss man sich das in Hamburg auch vorstellen. Also es gab riesige Mengen an Holz, die sozusagen immer in die Brauhäuser denn transportiert worden sind. Und insofern, es roch nach Rauch, es roch nach der Maische. Und sozusagen die Stadt war völlig durchdrungen von den ganzen Biergerüchen.
Das Bier von damals, das können wir mit dem heutigen Bier ja nicht vergleichen. Das war ja viel mehr Grundnahrungsmittel.
Ja.
Also es wurde ja eigentlich den ganzen Tag getrunken.
Also um das zu verstehen, welche Bedeutung Bier im Mittelalter hatte, muss man ganz klar sagen, es gab ja auch grundsätzlich zwei verschiedene Biere. Also zumindest so bis 1220, 30 gab es davor, gab es auch Bier, das sogenannte Grutbier. Das gab es auch in den Niederlanden und den Rhein runter. Und das Grutbier bestand auch aus Getreide, aber eben noch nicht aus Hopfen. Es wurde nicht mit Hopfen gebraut, sondern mit so Gewürzen und vor allen Dingen mit den Früchten des Gagelstrauches. Und dieser Gagelstrauch wächst vor allen Dingen so an den norddeutschen Küstengebieten, Norddeutschland auch bis ins Ostseegebiet hinein. Und das mit diesem Gagel kann man auch ganz gut Bier brauen. Funktioniert ganz prima, ist wahrscheinlich so ein bisschen süßlicher. Ich sag immer so ein bisschen wie Beck's Lemon oder sowas, ne? Um irgendwie so eine Vorstellung zu haben. Das ist jetzt geheime Werbung. Einfach um so eine Idee zu haben. Es ist einfach ein bisschen fruchtiger und hat eben nicht diese herbe Note. Und das funktionierte gut. Der Punkt ist, dass Gagelbier, Grutbier, ist nicht lange haltbar. Das bedeutet, dass es für den normalen Hausgebrauch super zu verwenden ist, ganz prima. Es gab viele kleine Hausbrauereien, die dieses Grutbier machten. Aber als Handelsware taugt das nicht, weil es eigentlich schlichtweg verdirbt auf der Reise sozusagen, wenn man das in Fässer füllt. Das heißt, Bier hatte eine ganz lokale Bedeutung und war kein Fernhandelsprodukt, überhaupt nicht. Und Bier war natürlich deswegen interessant, dahin ging ja die Frage, warum denn überhaupt Bier? Ne? Dazu muss man natürlich sagen, muss man sich klar machen, was konnte man damals überhaupt denn trinken? Was waren die Getränke der damaligen Zeit? Heute so in der, wie soll ich sagen, Kaffeekulturgesellschaft, in der wir uns jetzt befinden, kann man sich das gar nicht vorstellen. Aber nein, Kaffee gab es nicht und Tee gab es auch nicht. Da fällt schon mal ganz schön viel weg so von den Dingen, die wir heute vielleicht gerne trinken.
Keine Rhabarber-Limo, nichts.
Eine schreckliche Zeit.
Barbarei, ja genau. Nein, also und dazu, also auch diese ganzen, was wir heute zum Beispiel Orangensaft, natürlich gab es keine Orangen, wurden ja gar nicht eingeführt. Und wenn man dann denkt, ja, aber vielleicht dann so Apfelsaft. Ja, könnte man sich vorstellen, da sage ich immer, wenn man sich mittelalterliche Äpfel anguckt, ne, die sind ungefähr so walnussgroß und total hart. Also, die machen keinen Spaß, wenn man daraus Most machen will. Also das funktioniert gerade noch so mit so einem Brotaufstrich, Marmelade kriegt man da vielleicht noch gerade raus. Aber zum Trinken taugt das auch nichts. Was würde einem vielleicht dann noch einfallen? Vielleicht Milch, ne? Ja, könnte man drauf kommen. Nur muss man sich vorstellen, so eine mittelalterliche Kuh in einer mittelalterlichen Stadt war nicht so eine super Kuh, wie sie heute haben, sondern die waren, weil die ja in der Stadt lebten, handhabbar gezüchtet. Das heißt also, die waren vielleicht maximal eselgroß. Und die gaben dann, wenn es hochkam, vielleicht so 400, 500 Liter im Jahr. Also es war nichts, wo man denn viel trinken konnte. Und dazu kam ja, es gab ja auch keine Kühlschränke oder dergleichen. Also Milch war nur haltbar, indem man den Käse draus machte. Also als Getränk, auch das funktioniert nicht. Ja, und dann fällt einem schon langsam dann nicht mehr so viel ein. Ne? Also,
ja, man landet da so natürlich ganz langweilig beim Wasser erstmal und da geht das Problem los.
Ja, genau. genau, das Wasser in der mittelalterlichen Stadt. Also da sollte man großen Abstand von nehmen. Also die normalen, sag ich mal, selbst die normalen Brunnen waren fast alle kontaminiert. Man muss sich das ja vorstellen, man grub dann so eine Latrine, wo dann also irgendwie das Toilettenhäuschen drüber stand, aber unweit davon war dann auch der nächste Brunnen. In Hamburg ist es dann drüber hinaus noch so, es gibt nicht so viele Brunnen. Das liegt einfach daran, dass der Wasserspiegel selbst über die Elbe relativ hoch ist und die meisten Brunnen einfach so ein bisschen brackig sind. Also das heißt, sie haben also einen gewissen Salzgehalt und es ist nicht so angenehm, daraus dann Wasser zu trinken. Ja, und dann ist man dann irgendwie am Ende der Stange angelangt. Insofern mit frischem Quellwasser und dann noch mit einer unterschiedlichen Zutat, also ein trinkbares Wasser herzustellen, was vielleicht auch ein paar Tage hält und was dann auch schmackig und schmackhaft ist, das war natürlich irgendwie eine gute Sache. Und dann kommt dann interessanterweise so um 1220, 1230 kommt schlichtweg die Revolution des Bieres, nämlich man hat angefangen, das Bier mit Hopfen zu machen. Und das war am Anfang ein bisschen ungewöhnlich, weil das natürlich so einen Geschmackswechsel bedeutet. Aber es traf wohl doch irgendwie den Geschmack der Zeit. Funktioniert heute ja auch noch. und Ja, das war tatsächlich ein ungeheurer Umschwung, was die Bierkultur anbelangt. Einmal natürlich war es so, dass man einen offensichtlichen Geschmack oder ein Rezept gefunden hatte, was vielen Leuten schmeckte, was in großen Mengen gerne getrunken worden ist. Man muss sich ja mal vorstellen, dass die Leute wirklich große Mengen tranken, weil das sozusagen das Standardgetränk war. Man muss aber auch sagen, also Bier grundsätzlich mit dem Getreideinhalt sozusagen, hatte natürlich auch so, was den Nährstoffgehalt anbelangt, eine gute Ausbeute. Also es war sozusagen das flüssige Brot des Alltags. Und es war eben nicht nur Getränk, sondern es war auch tatsächlich Alltagskost.
Und hatte natürlich auch viel weniger Alkohol als heute im Standard.
Ja. Also es wurde natürlich von allen getrunken, von Kindern und Jung und Alt. Und damals war es schon so, dass Bier nicht Bier war. Es gab ganz leichte Biere bis hin zu diesem, ja, nahezu, das war zweite und dritte Aufgüsse, die letztendlich fast gar keinen Alkoholgehalt mehr hatten. Und über die ganzen Biersuppen können wir vielleicht nochmal später reden. Also das heißt, also das Leichtbier war im Grunde schmackhaft gemachtes Wasser. Aber dann steigerte sich das natürlich bis hin zum sozusagen Premium-Exportbier, was ja dann noch wirklich in den ganzen norddeutschen Bereich gegangen ist. Diese Bezeichnung Hamburg-Bier war ja schon fast so eine Marke, die sich natürlich exzeptionell gut verkaufte. Und die Hamburger haben im Grunde ganz Norddeutschland, vor allen Dingen dann auch die Niederlande, bis nach England und Dänemark ihr Bier verkauft. Und in Dimensionen, die kann man sich heute schier gar nicht mehr vorstellen. Also die 500 Brauhäuser in der Stadt haben gigantische Mengen hergestellt. Wenn man sich das so vorstellt, dass in guten Jahren des 14. Jahrhunderts haben die 575.000 Hektoliter hergestellt. Das sind gigantische Mengen. Wenn man sich das vorstellt, wenn man 3 Jahre hintereinander diese 575.000 Hektoliter brauen würde, dann könnte man damit die Binnenalster fluten. Also Und nur so als Beispiel, heutzutage, wenn man da so nach Süddeutschland guckt und diese ganzen bayerischen Biere so sieht, die spielten damals überhaupt keine Rolle. Also so, sage ich mal, die heutigen Bierhochburgen wie München oder Kulmbach oder dergleichen, da saßen irgendwie 40 Brauer und machten, ein paar tausend Hektoliter. Also die waren weit, weit davon entfernt, irgendwie auch nur Anschluss zu finden an den norddeutschen Raum.
Da hat man noch Wein getrunken, richtig?
Genau, also das war tatsächlich so, dass der gesamte Süden Deutschlands war einfach Weinland, bis auch in den Rheinraum hinein, und Norddeutschland war einfach das Bier, der Bierraum, das Bierareal.
Sorry, Bayern, das Weizenbier, das kommt aus Hamburg, oder?
Ja, also es gibt eben diese frühen Quellen von 1233, die sagen eben, dass Hamburg ein neues Bier auf den Markt gebracht hätte, was sich auch ganz schnell durchgesetzt hat, und das war eben das Weizenbier. Mhm. Und vorher wäre das eben rötlich gewesen. Und ich habe mich da mit den Spezialisten von den Brauversuchsanstalten genau informiert, und die sind sich selber nicht so ganz sicher, aber es ist schon so, dass dieses Grutbier hat eben häufig eine rötliche Farbe, und diese 1233, das könnte eben doch vielleicht ein bisschen auf ein Datum fixiert, aber das könnte so ein Marker sein, dass man sagt, okay, das rötliche Bier, das war das Grutbier, das ist davor, und dann startet so richtig das neue, prominente Weizenbier in Hamburg.
Woher kam denn der Hopfen, der da neu verbraut wurde?
Heute, wenn man an Hopfen denkt, dann denkt man immer an die Hallerdau und die ganzen riesigen Hopfenanbaugebiete in Süddeutschland. Das war damals nicht so. Also Hopfen der beste Hopfen kam so aus dem Braunschweigischen, aber aus Mecklenburg, aber auch, wir wissen eben aus den historischen Quellen, um die Stadt herum gab es jede Menge Hopfengärten, auch in Hamburg. Und wir kennen zum Beispiel auch in Rostock eine sehr große Stadtansicht, da sieht man den Hopfen an der gesamten Stadtmauer entlang wachsen. Und der rankt sich dann da so hoch. Also Hopfen ist sozusagen aus der, aus der, der, Agrarlandschaft des Mittelalters gar nicht wegzudenken. Aber wenn man hier mal so ein bisschen über die Felder läuft, an den Knicks mal guckt, da wächst auch überall der wilde Hopfen. Mhm. Man muss ihn nur wissen, dass der das ist.
Das ist natürlich nicht vergleichbar mit der Qualität, die wir dann heute irgendwie aus Hallertau bekommen. Ne?
Ja, natürlich.
Aber gut, das war mit dem Getreide ja auch so damals. Also, ne, das kann man ja auch.
Aber dann ja auch vorgelagert aus Hamburg, aus dem Umfeld dann. Ne?
Die großen Bierstädte der damaligen Zeit funktionierten nur, wenn sie zum einen Zugang zu guter Wasserqualität hatten, weil ohne gutes Wasser kein gutes Bier. Und sie mussten einfach ein gewisses Hinterland erschließen, weil diese Mengen an Getreide, die dafür für dieses Bierbrauen nötig waren, die konnte man auch nicht in der unmittelbaren Umgebung der Stadt ernten. Dafür war einfach die Quantität viel zu groß. Das heißt, man musste schon irgendwie an einer großen Handelsstraße liegen oder, wie in Hamburg, an einem großen Fluss. Die Elbe erschließt ja ganz Mitteldeutschland. Also das heißt, also große Mengen an Getreide kamen einfach schlichtweg die Elbe runter und wurden dann hier in Hamburg ausgeladen und dann zu Bier verbraut.
Weiß man, wie lange das Bier damals haltbar war? Ungefähr gibt es darüber Aufzeichnungen?
Ein paar Monate.
Tatsächlich?
Also ein paar Monate war das haltbar. Es wurde ja dann erstmal gespundet, das heißt also in Fässer verfüllt. Und dann wurde es erstmal ein bisschen abgelagert, bis dann sozusagen die letzte Hefe dann auch raus war. Und dann hat man ja immer das auf die großen Schiffe gelagert. Und dann, also diese gesamte Transport dauerte ja schon meistens so 1, 2, 3 Wochen. Und dann brauchte man ja immer noch ein paar Wochen, um das dann wirklich zu verbrauchen. Also das war schon eine sehr gute Qualität. Wir haben ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, was heute in der Kunsthalle hängt. Und das zeigt so ein Stillleben eines damaligen Bieres. Und wenn man da mal mit so einem Brauer spricht, sind die immer ganz verblüfft. Weil dieses Bier ist sehr klar. Und heute würde man ja das nur mit komplizierten Filterverfahren erreichen. Das haben die aber dann schon mal damals schon hingekriegt. Und es hat einen feinen weißen Schaum, also eine wunderbare Schaumkrone. Da hat man schon so eine Idee nur vom Angucken, welche gute Qualität so ein damaliges Exportbier hatte.
Erstaunlich eigentlich. Ne? Also gut, klar, die Trübstoffe lagern sich natürlich ab mit der Zeit. Das heißt, wenn das dann länger entsprechend ruhig gelagert wurde, ist das so? Weil das Bier war ja normalerweise tatsächlich tendenziell trüb und auch ein bisschen sauer zu der Zeit. Ne? Was man, glaube ich, ja auch nicht vergessen darf. So dadurch, dass man ja keine gezielte Gärung hatte wie heute, lief das ja im Prinzip wild ab und eine leichte Säuerlichkeit war da dann einfach drin.
Ja. Also die Reinzüchtung der Hefe gelingt ja erst dann im 19. Jahrhundert. Mhm. Das heißt also, man hat im gesamten Mittelalter, also man versuchte natürlich da auch schon ein bisschen auf die Qualität zu achten. Aber man muss natürlich sagen, häufig genug kam ja die Gärung auch nur spontan in Gang. Also bis man überhaupt sozusagen das Geheimnis der Hefe wirklich entschlüsselt hatte, was überhaupt das Bier zum Gären bringt.
Gottes Werk.
Gottes Werk, ja, genau. Das hat man am Anfang überhaupt nicht kapiert.
Ja.
Und das ist sehr interessant, dass eben im Mittelalter, auch in Hamburg und in vielen Braustätten, stehen die Brauhäuser immer genau neben den Backhäusern. Sodass also durch das reine das Backen des Brotes, wo ja immer Hefe verwendet wird, genügend Hefesporen sozusagen natürlich in der Luft sind und dann immer zu einer spontanen Gärung des Bieres führten. Wir kennen diese Geschichte immer noch durch diese wunderbares Märchen von Rumpelstilzchen, wo es heißt ja, heute backe ich, morgen brau ich, übermorgen stehe ich der Königin ihr Kind. Also dieser Zusammenhang zwischen dem Backen und dem Brauen, der war im Mittelalter eben ganz eng, ohne dass man das jetzt, sage ich mal, chemisch-physikalisch genau verstanden hat. Aber das war den Leuten schon klar, dass da irgendwie ein Zusammenhang ist.
Ja, es gab ja sogar den Beruf des Hefners, ne? Der Mensch, der sich sozusagen darum kümmert, dass genug Hefe zum Bierbrauen da ist.
Ja, also ohne Hefe konnte man dann später natürlich kein gutes Bier machen. Mhm. Und der achtete dann immer schon fein darauf, dass das genügend da war.
Mhm.
Trotzdem war es einfach so, dass rein chemikalisch es immer so war, dass dann auch mal etwas merkwürdige Hefespuren dann dazwischen waren. und deswegen gab es natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass manchmal auch ein Brau komplett kippte. Und dann hatte man nur noch Essig und Hopfen und Malz war verloren.
Dennoch ist es doch erstaunlich, wie so eine Stadt wie Hamburg, man kann sagen, Bier ist wirklich für diese Stadt prägend und hat Hamburg ja auch reich gemacht. Da haben ja wirklich viele Menschen auch vom Bier gelebt. Von den Menschen, die die Fässer hergestellt haben, bis zu den Brauern.
Kann man tatsächlich so sagen, es gibt diesen Spruch, Lübeck ist das Warenhaus der Hanse, Köln ist das Weinhaus der Hanse und Hamburg ist das Brauhaus der Hanse. Und der Spruch stimmt absolut. Weil, wenn man sich klar macht, wie gesagt, ungefähr 10.000 Bewohner in der Stadt, 500 Brauhäuser und dazu kommen ja dann die Leute, die Getreide anliefern, die Müller in den Mühlen, die ganzen Leute, die die Fässer machen und natürlich dann die ganzen Händler, die auf den Schiffen dann mit dem eigentlichen Handel zu tun haben. Also in Hamburg drehte sich letztendlich alles ums Bier. Und ich würde fast behaupten, fast jeder hatte irgendwas im weiteren Sinne mit Bier zu tun. Insofern, ja, Hamburg und Bier sind untrennbar miteinander verbunden. Und klar, Hamburg hat tatsächlich ein Premium-Produkt geschaffen, ohne konkretes Reinheitsgebot. Zwar, muss man sagen, das haben dann nur die Bayern aus gutem Grund. Die konnten nämlich nicht so gut Bier brauen damals. Aber die Hamburger haben das schon aber auch kontrolliert. Es war jetzt nicht so, dass man diese Qualität, die gleichbleibend hohe Qualität einfach so erreichte, sondern man hatte da schon ein ziemlich straffes System von Bierverköstigungen. Das war eine ganz spannende Sache, wenn die Brauer, die dran waren zu brauen, es durften ja nicht alle ununterbrochen brauen, aber die Brauer, die dran waren, die mussten dann eine Probe ihres Bieres sozusagen in Kannen, anonymisiert, sage ich jetzt mal, zur Verköstigung geben. Und dann gab es die Bierwraker und der Senat und die Bierprüfer, die trafen sich dann. Dann wurde sozusagen eine anonymisierte Bierprüfung durchgeführt und dann ein Ranking aufgestellt sozusagen. Wer hatte das Beste und wer hatte das, sage ich mal, nicht so gute Bier gebraut? Und dann, das finde ich dann schon immer ziemlich drastisch, wurde dieses Ranking mit entsprechenden Namen versehen und an zwei öffentlichen Stellen in der Stadt bekannt gemacht. Da hatte man schon ganz schön, Druck unter der Pfanne. Das bedeutete natürlich, dass sozusagen der oder diejenige, die das beste Bier brauten, konnten natürlich auch am besten das verkaufen, am meisten Gewinn machen. Naja, und die anderen hatten dann natürlich nicht den ganz großen Erlös. Dieses System führte natürlich dazu, dass man also eine sehr hohe gleichbleibende Qualität hatte, zumindest in der Stadt, also über mehrere Jahrhunderte. Und nur so funktionierte diese Qualitätssicherung, die man einfach brauchte, um gleichbleibend dann auch diesen ganzen Fernhandel zu bedienen.
Das ist ja quasi schon eine mittelalterliche Bewertungsplattform.
Oh ja.
Sozusagen. Ja, ja, indirekt schon. Also ja, genau. Also letztendlich konnten sich alle Leute in der Stadt anhand dieser Listen genau sehen und genau schauen, wo man dann heute Abend mal in die nächste Kneipe ging, um das richtig gute Bier zu trinken.
Und das schlechte Bier kam in die Biersuppe, oder?
Das ist ja eine ganz interessante Geschichte mit der Biersuppe. Also diese großen Mengen an Bier, die täglich verköstigt worden sind und getrunken worden sind, waren eben, da war Bier nicht nur Getränk, sondern Bier war auch durchaus Mahlzeit. Das lag einfach daran, dass heute haben wir ja, beginnt Frühstück bei uns häufig mit Brot, mit Brötchen, mit Kaffee und Tee. Das war im Mittelalter ganz anders. Also diese Menge an Brot aß man nicht, sondern man aß Breie. Und sehr häufig eben auch dann unvergorenes Bier. Das heißt also, dass am Anfang ist ja Bier, wenn man das Getreide kocht sozusagen, der Trick beim Bierbrauen ist ja, dass man den enthaltenen Zucker, der in den Getreidekörnern ist, herauslöst und dann eben später durch Hefe zu Alkohol vergärt. Wenn man aber, bevor man nun wirklich die Hefe dazu tut, das sozusagen die unvergorene Würze zum Trinken nimmt, dann haben sie eine Süßspeise. Das war natürlich ungeheuer attraktiv, weil süß im Mittelalter gab es ja im Grunde nicht so viel. Weil damaliger Zucker gab es noch gar nicht. Also alles, was wir heute an riesigen Mengen in Kristallzucker an allen möglichen Produkten haben, das war im Mittelalter nicht so. Das heißt also, Zucker fällt mehr oder weniger aus und sage ich mal, so Rohrzucker gibt es extrem selten, wird schon ab und an im späten Mittelalter dann auch mal importiert, aber das waren nur für die ganz reichen Leute. Was noch? Honig, ja, wurde dann auch schon mal verwendet, aber Honig war doch relativ selten und war auch teuer. Und da war natürlich die unvergorene Würze als süße Speise ungeheuer attraktiv. Und deswegen sind diese Biersuppen, gibt es eben in einer herzhaften Variante und in einer süßen Variante. Die haben aber damals, ist dieses Süßbier im Grunde nicht wirklich Bier, weil es war ja noch gar nicht vergoren. Mhm. Also im Grunde ist das unvergorene Würze, aber natürlich heiß begehrt sozusagen und war das Standardessen des Mittelalters zum Frühstück.
Nun haben Sie ja gesagt, es war untrennbar mit Bier verbunden, also diese Stadt war untrennbar mit Bier verbunden. Aber das haben ja viele, ich möchte fast behaupten, die meisten HamburgerInnen ja dann vergessen, oder?
Das ist tatsächlich so, die große Zeit der Bierproduktion neigt sich dann letztendlich dem Ende so im 17. Jahrhundert. Das hat unterschiedliche Faktoren. Das liegt zum einen damit, dass tatsächlich der Markt für das Bier so ein bisschen kaputt geht, weil viele andere Leute springen auf diesen Wagen auf sozusagen und die Qualitätssicherung, die man in der Stadt hat, die hat man auf dem Land dann nicht. Mhm. Da kann man diesen Zwang dann nicht durchsetzen. Das heißt also auch, alle möglichen nicht so guten Produkte kommen auf den Markt, kommen auch in den Handel und machen dann ein bisschen den Markt kaputt, muss man sagen. Gleichzeitig ist es so, dass so um 1680 eben die ganzen neuen Getränke auf den Markt stürmen, nämlich Tee, Kaffee und Kakao. Und gibt natürlich immer Leute, die sagen, was ist das Schreckliches, dieser Kaffee, aber es trifft dann doch den Geschmack der Zeit und es ist einfach en vogue, es ist unglaublich in Mode, diese neuen Getränke denn zu haben und die setzen sich dann unglaublich schnell durch. Und gleichzeitig ist eben, wie gesagt, also das ist so eine Schere, die aufgeht. Heute würde man sagen, Marktsegment fällt weg, weil da plötzlich neue Getränke dann hineindrängen und gleichzeitig nimmt die Qualität so stark ab. Und das sind zwei Dinge, die gehen nicht gut zusammen. Das heißt also, der ganze Biermarkt bricht dann letztendlich zusammen. Und das ändert sich dann tatsächlich erst wieder im 19. Jahrhundert, als man mit neuen Methoden, mit neuen auch wissenschaftlichen Methoden die Qualität des Biers deutlich wieder erhöht.
Und dann gibt es später noch ein paar Jahrzehnte später, die Zeit der Aktienbrauereien, das ist dann ja aber schon im 20. Jahrhundert. Aber trotzdem ist ja die Bierwirtschaft in Hamburg lange nicht so vielfältig oder so stark gewesen wie im Mittelalter.
Das stimmt. Es gab natürlich noch unterschiedliche Biere, aber die Bierqualität, sag ich mal, im 17. und 18. Jahrhundert nimmt dann tatsächlich ganz stark ab. Hinzu kommt, dass dann auch so unschöne, sag ich mal, damals zumindest unschöne Effekte kommen, weil man kann das technologisch umsetzen, dass man Schnaps herstellen kann, also hochprozentige Alkoholiker. Die gab es im Mittelalter auch, sogenannte gebrannte Wasser, aber die spielen im Grunde nur so bei den Arzneimitteln oder in den Apotheken irgendwie eine Rolle. Aber im 17. und 18. Jahrhundert dehnt sich das total auf. Und diese ganzen hochprozentigen Alkoholiker kommen auf den Markt und sind dann auch noch billig. Und die verdrängen dann einfach schlichtweg sozusagen das Alltagsgetränk Bier immer stärker. und führen natürlich auch zu großen Problemen, was Alkoholsucht und dergleichen betrifft. Also da sind viele auch schlimme Dinge mit verbunden. Mhm. Im Mittelalter hat man zwar viel Bier getrunken, aber das war immer noch in Maßen, weil bei den niedrigen Prozentgehalten musste man schon sehr viel trinken, um dann sich völlig abzufüllen, sage ich mal. Und das war im 17. und 18. Jahrhundert dann ein bisschen leichter und billiger. Es gibt dann tatsächlich so eine Innovationswelle, die kommt aus dem Süden, die kommt aus Bayern, muss man den Bayern tatsächlich zugutehalten. Mhm. Weil mit der Erfindung der Kältemaschine, der Linde-Kühlmaschine, ist es zum ersten Mal auch möglich, dann verstärkt untergärige Biere zu brauen. Untergärige Biere brauchen ja zu den obergärigen kühle Temperaturen. Und im Mittelalter konnte man untergärige Biere schlichtweg einfach nur im Winter brauen. Im Sommer ging das nicht, weil man hatte ja kein Kühlmittel sozusagen. Und obergärige Biere sind zumindest damals von der Qualität her nicht ganz so gut gewesen. Und das war im 19. Jahrhundert dann schon eine Revolution, weil man dann tatsächlich gute untergärige Biere brauen konnte. Dann haben die Carlsberg-Chemiker es geschafft, die Hefe reinzuzüchten. Und das gemeinsam führte eben dazu, dass da plötzlich also diese Biere bayerischer Machart also auf den Markt drängten und sich da auch sehr gut behaupten konnten. Und dann ist im Grunde der Hamburger Biermarkt letztendlich von Süddeutschland einfach überrollt worden. Und das bayerische Bier findet dann auch im Norden riesigen Absatz und setzt sich dann schlichtweg hier auch durch und verdrängt die Hamburger Erzeugnisse.
Wir haben sich im 20. Jahrhundert noch mal kurz ein bisschen aufgebäumt mit diesen Aktienbrauereien. Da hatten wir ja noch ein paar mehr, auch in Barmbek und so, diese kleinen. Ja. Aber letztendlich hat sich der Markt dann konsolidiert. Und dann hatten wir ja lange tatsächlich eigentlich nur eine.
Ja.
Hier. Seit frühen 2010er Jahren ändert sich das ja auch in Hamburg. Und wir besinnen uns zumindest in unserer Blase wieder ein bisschen auf unsere Brauereigeschichte. Sie haben mir aber verraten, dass Sie bei der Arbeit zu der Ausstellung 2016, 2017, mit der wir dieses Gespräch begonnen haben, selber überrascht waren, wie prägend Bier für diese Stadt war.
Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn man sich nicht mit diesem Thema beschäftigt, dann hat man das, glaube ich, nicht so im Kopf, weil das bayerische Bier und eine ungeheuer mächtige Werbekampagne hat ja dazu geführt, dass ja im Grunde dieses Wissen um das norddeutsche Bier völlig verloren gegangen ist. Mhm. Also wenn wir heute an Bier denken, dann denken wir an Biergarten und an Bayern und an Trachten, und das ist sozusagen so vehement in den Köpfen drin, natürlich durch eine durch clevere Werbung der letzten 50 Jahre, sage ich mal. Und da sind die norddeutschen Brauer einfach so ein bisschen runtergefallen. Und natürlich gibt es auch ein paar größere Brauereien hier im Norden, aber wenn man sich insgesamt, sage ich mal, die Bierproduktion anschaut, dann spielen die norddeutschen Brauer immer noch nur eine geringe Rolle. Also da sind die mittel- und süddeutschen Brauereien natürlich weit, weit voraus.
Aber bleiben wir doch mal lokal hier in Hamburg. Wie beobachten Sie denn da die Entwicklung mit dem Wachstum von mittelständischen Braubetrieben?
Ich finde das natürlich großartig. Das ist schon auch interessant. Also ich habe ja sozusagen qua Amt, also für diese Ausstellung sehr viel Bier probiert.
Das ist ja fürchterlich.
Ja, das war ein super Effekt, also um auch mitreden zu können.
Wir hätten so gerne assistiert.
Ja, das denke ich mir. Ich habe auch viele der damaligen Brauer kennengelernt, also die Craft-Bier-Brauer. Und ich fand das sehr spannend und Ich muss tatsächlich gestehen, seitdem trinke ich auch die klassischen Fernsehbiere nicht mehr. Weil ich einfach finde, dass die Craft-Bier-Szene gibt da so viel her. Und wenn man da mal so den Geschmack dran gefunden hat, dann zieht man, glaube ich, den Craft-Bieren immer, zieht man die immer vor. Also, das ist, glaube ich, auch das Spannende daran, dass ist so vielfältig und Die klassischen großen Biersorten sind ja doch sehr stark im Geschmack nivelliert. Und ich glaube, dass ist auch der große Vorteil dieser kleineren und mittelgroßen Betriebe, dass die eben saisonale Biere herstellen können und sie können so mal Dinge auch mal ausprobieren, Spezialgeschmackssorten mal testen, wie das ankommt. Und man hat eben die Chance, dann auch tatsächlich mal zu sagen, ja, zu dem Essen nehme ich mal das Bier und zu dem anderen Essen passt besser das andere. Also, und das finde ich großartig.
Ja, einmal die Vielfalt kommt wieder ins Spiel. Und es ist ja auch tatsächlich, es liegt ja so ein bisschen in den Genen dieser Stadt. Insofern ist es ja auch eine Rückbesinnung zur Tradition.
Ja, ich glaube, ich habe damals, da bin ich auch so ein bisschen stolz drauf, allen damaligen Brauern, die ja doch auch, wie soll ich sagen, irgendwie alle noch so am Kämpfen waren, so ein bisschen Rückenwind gegeben, schon auch irgendwie inhaltlich, weil sie gesagt haben, ach, viele davon wussten selber ja gar nicht, wie die Geschichte der Stadt wirklich aussah. Insofern hat denen das auch irgendwie so einen Push gegeben, was auch ein schöner Effekt war.
Definitiv. Es gibt da auch, wir müssen es erwähnen, einen kleinen handlichen Ausstellungskatalog von wie vielen Seiten?
Ich glaube, nicht ganz 400 oder so.
Ist auf jeden Fall ein tolles Buch. Das kann man auch hier im Museum für Hamburgische Geschichte noch erstehen. Es gibt noch ein paar Exemplare
für alle. Man kann das tatsächlich noch kaufen. Also wer Spaß an sowas hat, wer so ein bisschen so ein Faible für Geschichte hat, der sollte da mal reingucken. Gibt ein großes Spektrum sozusagen von den frühen Biersorten der Antike, von den Ägyptern, letztendlich bis zu den Aktienbrauereien der Moderne, mit den modernen Werbungen. Viele, viele Bilder, ich hoffe, interessante Texte. Ich selber gucke da auch immer noch gerne rein.
Bei uns steht es natürlich auch zu Hause.
Ja, wir haben es auch
da. Wir sind ja schließlich Hamburger.
Ja, wir haben immer zum Abschluss unseres Podcasts immer eine Frage, und zwar das Bier für die einsame Insel. Die amerikanische Desert Island Bierfrage, es verschlägt sie auf eine einsame Insel und sie müssten ein Bier mitnehmen, was dann so ihr Go-To-Bier auf der einsamen Insel wäre, was immer da ist. Was wäre denn das wohl?
Da muss ich jetzt eine Werbung machen,
oder? Ja, sehr gerne.
Also Störtebeker Roggenweizen.
Schönes Bier.
Ja. Runde Sache, kann man jeden Tag trinken. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Gerne.
Für das Wissen, das Sie hier weitergegeben haben.
Komm, wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier. Denn wir alle lieben Bier.
Ja, schöne, spannende Geschichte. Umso schöner, dass sich so viel biertechnisch getan hat in Hamburg in den letzten Jahren.
Für wahr eine schöne Tradition. Und ich finde, Ralf Wichmann kann das auch wunderbar lebendig wiedergeben. Ich habe da immer sehr viel Freude, wenn ich mit ihm über Bier spreche. Kommen wir nochmal zurück auf das Bier, das wir während der Hamburg Bier Week trinken werden. Das Tolle in diesem Jahr, finde ich, ist ja, dass das Bier zu der Veranstaltung, dieser gemeinschaftlich gebraute Sud, ja bereits eingebraut, abgefüllt und in den kommenden Tagen bei Edeka und Rewe schon zur Verfügung stehen wird. Das heißt, dass Fans in diesem Jahr dieses Bier vor Beginn der Beer Week erstehen können.
Das ist super und vielleicht bringt das auch einige Leute dazu zu sagen, Mensch, ist ein tolles Bier, ich gucke mir mal an, was es da so für Veranstaltungen gibt. Und probiere vielleicht auch mal, ob das nicht in den einzelnen Locations vom Hahn noch viel leckerer ist. Dieses Bier wird ja ein Pale Ale sein, das haben wir am Anfang schon gesagt. Und wir waren ja am Tag des großen Kollaborationssudes dabei, am 17. Juni in der Landgangbrauerei. Und das war echt eine super Veranstaltung. Da sind dann alle teilnehmenden Brauerinnen und Brauer auf die Treppe zum Kessel hochgestiegen und warfen ein wenig Hopfen, ein wenig Malz hinein und schütteten auch etwas von ihrem Brauwasser rein, sodass von jedem praktisch symbolisch was dabei ist. Und bei dieser Veranstaltung haben wir auch für euch noch ein paar Originalstimmen eingefangen.
Los geht's mit dem jüngsten Neuzugang der Hamburger Brauszene mit Thomas van Dorn von The Baby Goat. Thomas und sein Freund Chris Newman haben ihre Bar The Baby Goat im Spätsommer 2020 im Hamburger Grindel eröffnet, passend zum ersten Beer Weekend. Thomas ist Niederländer, sein Freund Chris ist Brite und Bier sind sie beide. Der Name der Bar hat übrigens eine ziemlich charmante Geschichte. Die beiden reisten durch Spanien Und in einer kleinen Stadt im Baskenland wollten sie sich durch die Bars probieren. Der Insider-Tipp eines Fremden wurde dann zur Mission. Er rief ihnen zu, ihr müsst ins The Baby Goat gehen. Das ist die beste Bar der Welt. Sie haben sie in dieser Nacht nicht gefunden und sie haben sie auch später nicht gefunden und jetzt haben sie kurzerhand selbst eröffnet. Cheers, Thomas. Schön, dass ihr dabei seid.
Also ich bin Thomas, ich komme aus den Niederlanden und zusammen mit meinem Kumpel, der aus England ist, das ist immer der Anfang von Witzen, ne? Engländer und Holländer starten eine Brauerei in Hamburg. Jetzt sind wir nicht wirklich eine Brauerei, wir haben selber keine Brauerei, wir brauen aber unser eigenes Bier und haben einen Pub im Grindel, Grindelhof ist das. Und da haben wir unsere Biersorten für jeder verfügbar, von schwerer bis sehr leichte und einfache Biere.
Von den Teilnehmern, von den 17 hier, seid ihr, glaube ich, schon im letzten Jahr dabei gewesen. Trotzdem seid ihr der frischeste Neuzugang in der Hamburger Brauszene, oder?
Das glaube ich. Ja. Ich muss darüber nachdenken. Ich glaube schon, ja. Der Jüngste in der Brauszene, ja.
Ihr habt eröffnet am Wochenende der Hamburg Beer Week im letzten Jahr.
Ja, genau. Letztes Jahr war das noch ein Weekend und so ein Wochenende. Und da hatten wir, glaube ich, am Donnerstag, wenn ich das jetzt nicht falsch habe, haben wir eröffnet. Dann hatten wir nicht so eine mega Party gemacht da, also eine Öffnungsparty, weil damals gab es noch Corona-Regeln und so weiter. Die gibt es auch noch. Mhm. Wir müssen natürlich mal, die gibt es natürlich auch noch, aber wir müssen mal gucken, wie das in der Hamburg Beer Week aussieht. Damals hatten wir Corona-Regen, wollten wir keine Eröffnungsparty schmeißen. Da sind aber einige gekommen. Und dann direkt danach war das Hamburg Beer Weekend da, wo auch viele einfach all die Locations abgegangen sind.
Genau,
und auch bei uns.
Rallye, ne? Man konnte da
und Stempeln sammeln, genau. Das war Weltklasse. Das war echt, eigentlich hätte das nicht besser auswirken können für uns. Dass jeder, der aus der Bierszene kam und auch Bier-Enthusiast oder einfach mal Bock hat auf ein Bierchen, ist bei uns dann vorbeigekommen, direkt am Anfang schon. Das war echt ein Traum für uns. Haben mit vielen gesprochen, viele kennengelernt. Wir haben uns sehr willkommen gefühlt. Also, dass wir der Jüngste sind in der Hamburg-Brau-Szene, so fühlt sich das gar nicht an, muss ich ganz ehrlich sagen.
Schon voll angekommen. Und dieses Mal, ihr habt da doch ein wenig mehr Brimborium auch um den Co-Brew gemacht. Der ist ja im letzten Jahr bei Fiete gebraut worden, eher im Kleinkreis, auch ob Corona. Das Ganze war ja viel spontaner aus der Taufe gehoben und als in diesem Jahr. Ja. Und dieses Mal habt ihr euch ja alle da hinten getroffen und jeder hat so seinen Teil reingeworfen. Was hast du denn reingeworfen?
Ja, Wasser aus dem Pub. Einfach kaltes Wasser aus dem Hahn, aber also gezapftes Wasser bei uns aus dem Pub.
Einser aufbereitetes
Richtig, richtig.
Einser Brauwasser.
Wirklich Trinkwasser bei uns aus dem Pub, also sehr original. Da habe ich auch, weil wir auch eben natürlich die viele Testsude machen bei uns, wir haben eine kleine Garage und haben auch, in der Corona haben wir natürlich zugemacht und da haben wir auch einen Sud gebraut bei uns im Pub. Ohne die Nachbarn da zu nerven. Und da haben wir natürlich auch die Zutaten noch von. Und die habe ich da auch reingeworfen. Malz, zufällig auch von The Swan, die hier auch mit dabei sein.
Ja, als Niederländer passt das ja, ne?
Ja, genau. Ich habe auch, das sage ich, aber ich habe für The Swan gearbeitet. Aber das weiß keiner. Deswegen habe ich hier meine alten Kollegen gesehen. Das war für mich eine totale Überraschung.
Ach, cool, super.
Genau. Und dann habe ich auch East Kent Golding hinzugefügt, was eine aromatische Hopfen ist. Eigentlich der König aus England. Wird das mal genannt, die wir auch in viele Bierstile benutzen.
Wo braut ihr denn normalerweise eure Biere für den Pub? Also jetzt die Kleinstude macht ihr selber, aber die größere Menge lasst ihr ja brauen, beziehungsweise macht ihr als Gypsy Brewer irgendwo.
Genau, also wir haben eine Partnerbrauerei in Enschede, also tatsächlich in Holland, was für viele sehr komisch klingt und das ist es eigentlich auch, wenn man das so erklärt. Wir fühlen uns aber Hamburger Brauerei, da wir selber da vor Ort hinfahren, dasselbe brauen und selber auch abfüllen und wieder zurückfahren mit Bier im Transporter zurück nach Deutschland. Warum das so zustande gekommen ist, ist, dass wir die Brauerei und der Brauer auch ganz gut kennen dort vor Ort und die Brauerei da sozusagen von Anfang an dabei waren mit einem anderes Projekt. Und ja, so kennt man sich und so geht das weiter, sowas. Ne? Mal gucken, wo die Reise hingeht in der Zukunft, aber genau, da sind wir jetzt, ja.
Kurze Reise jetzt. Wo geht die Reise zur Beer Week hin? Habt ihr noch andere Sachen da geplant? Weißt du das zu diesem Zeitpunkt schon, was ihr da machen
werdet? Ja, es ist natürlich sehr abhängig von wie der Corona, das Thema kennen wir ja. aber wir werden da sicherlich ein paar schöne Events uns überlegen. Es ist jetzt natürlich auch eine Hamburg Beer Week, also noch große. Mhm. Und wie das hier auch, das ist für Podcast-Follower natürlich schwierig zu sehen, aber wie das hier organisiert ist und groß aufgesetzt ist und dass jeder dabei ist, ist echt Wahnsinn, das ist echt Weltklasse. Und ja. Da können wir natürlich nur unser Teil machen, ist da auch eine schöne, ja, schöne Event organisieren, Partys, etwas Cooles auf die Beine stellen, das werden wir sicherlich auch machen.
Weiter geht's mit Brian Schlede und Sascha Bruns. Brian ist einer der Initiatoren der Hamburg Beer Week und war bereits zu Gast in diesem Podcast, nämlich in Folge Nummer 18. Er ist Inhaber von Brewcraft in Hamburg. Er verkauft Rohstoffe für Brauereien und Hobbybrauer und berät bei der Rezeptfindung, was die Hopfen-, Malz- und Hefeauswahl angeht. Demnächst macht er auch einen Braumarkt auf, nämlich einen Laden für Heimbrauerbedarf. Der ist unweit der Brauerei Landgang in Altona. Und das passt total super, denn Brauer und Mitinhaber Sascha Bruns und Brian arbeiten eng zusammen. Die Landgang-Brauerei gibt es seit 2015. Da hat Sascha die zusammen mit Lars Großkurt und Tim Becker eröffnet. Damals noch unter dem Namen Hopperbräu. Es ist eine gläserne Brauerei quasi. Der Braupub ist direkt neben den Gärtanks. Und in diesen lagerte auch das besagte Pale Ale, das sie zusammen entwickelt haben.
Brian, Biersommelier und hab einen Braumarkt und Brewcraft hier in Hamburg.
Ja, Sascha, Brauer und Mitgründer von der Landgang Brauerei.
Und hier ist heute Co-Brew-Zeit. So viele Brauer, glaube ich, haben sich hier noch nie um den Kessel geschart, oder?
Real um den Kessel nicht tatsächlich. Mhm. Der ein oder andere Brauer ist schon mal hier irgendwie zum Bierchen, aber alle mit Mal tatsächlich noch nie. Aber umso schöner ist es.
17 Leute, ne?
Ja.
Das Rezept ist eine Gemeinschaftsarbeit, aber im Wesentlichen wurde mir verraten, gerade eben kommt es eigentlich von euch, beziehungsweise von dir, Brian. Ist das richtig?
Naja, so ein bisschen. Also wir haben erst eine Umfrage gemacht, weil wir wollten so die Richtung kennenlernen, wollten halt wissen, so welche Farbe, welche Stammwürze, welche Bittereinheiten, welcher Bierstil. Dann haben wir einen Videocall gemacht und naja, Brauer haben so die Eigenart, entweder eine komplett andere Meinung oder mit der Masse zu schwimmen. Und hat sich dann halt einfach dieses Pale Ale herauskristallisiert. Und wir haben aber, ich würde mal sagen, zur Rezeptgestaltung hat ein bisschen was dazu gehört, was wir hier halt machen können, was technisch möglich war und was die Sponsoren bereit waren. Wir haben ja Sponsoren für Malz, Hopfen und für Hefe, mhm. Sonst hätten wir das uns nicht leisten können als Beer Week. Wir sind ja eine Pro Bono-Veranstaltung, was die uns halt geben wollten und was sie dachten, was eine gute Idee ist für diesen Brew. Helle Biere sind gerade irgendwie, also das Problem ist, wenn du mit einem Konsumenten sprichst, der will ein ganz anderes Bier, als was der Brauer will. Ja? Oder wenn du mit den Gastronomen von der Bierweg sprichst, die sagen sich halt ein Pale Ale, ernsthaft. Ja? Aber wir haben halt gesagt, nee, ist ein Collaboration Brewer halt der Brauer von Hamburg. Und haben sich die Brauer jetzt auf dieses Pale Ale geeinigt. Wir müssen natürlich auch in der knappen Zeit gucken. Da kannst du jetzt nicht Pilsener Urquell nachzaubern, das 3 Monate im Tank liegen muss und in irgendwelchen kalten Kellern. Wir haben hier 37 Grad gehabt. Es ist ein bisschen schwieriger, aber es, das, was wir hier schaffen können in den Umständen mit extrem viel Spirit aus unterschiedlichen Ländern, also mit niederländischem Malz, das ursprünglich eigentlich aus England kommt und mit einer englischen Hefe, die jetzt aus Dänemark kommt und mit Hopfen aus der Hallertau, der ursprünglich zum Beispiel in den USA gezüchtet wurde. Also das ist, also wenn Hamburg nicht Tor zur Welt ist, dann schaffen wir das heute hier mit unserem Collabro. Die haben sich auch extrem aus dem Fenster gelehnt. Ne? Also die Kurzfristigkeit war auch übel, weil wir haben jetzt, ich glaube, 8 Tage Vorlauf gehabt für die, dass die Rohstoffe ranschaffen. Sie haben es alle geschafft. Die haben uns halt nur Premium-Ware geschickt, also viel große Mengen Flüssighefe, die sehr, sehr teuer ist. Dieser Lupulinator-Hopfen, der hoch angereichert ist, das heißt, wo mehr Aromaöl als so Gerbstoffe drin sind. Also das wird sich im Bier mega bemerkbar machen. Und natürlich ein exzellentes Malz, ne?
Sag nochmal kurz für die Nerds ein bisschen Details. Also was für Malz kommt da genau rein?
Also Pale Ale erfordert natürlich Pale Ale Malz. Da wird hier nichts gemischt. Das ist ein quasi das englische Original und aber in den Niederlanden gemälzt zusammen mit Karamellmalz, aber das ganz helle, so für eine leichte Steigerung des Antrunks, damit die Süffigkeit ein bisschen hochgeht, dann aber auch Weizen und Hafer, Malz, weil wir sind ja Reinheitsgebotsland. Und das soll die Cremigkeit steigern, weil du hast einfach durch die Trübung nicht nur den Effekt mehr, dass es mehr nach Craft Beer unfiltriert aussieht, sondern es ist auch auf der Zunge einfach viel cremiger. Mit dem Hopfen haben wir einen extrem hoch bitter Hopfen, die im Polaris, eine Züchtung von 2012, die mit 22% Alphasäure hier wirklich alle Rekorde schlägt. Das ist schon Wahnsinn, ja. Das ist aber ganz cool, weil dadurch hast du mit wenig Hopfeneinsatz halt auch, weil du hast ja nicht nur einfach Alphasäure, du hast ja auch immer die Gerbstoffe drin. Mhm. Das heißt, dadurch hast du eine viel qualitativere Bittere. Mhm. Und dann arbeiten wir schon im Whirlpool, also noch im heißen Bereich mit dem Callista und Amarillo. Genau. Der Callista angereichert, das heißt, der wird vorher gefriergetrocknet bei minus 23 Grad. Und dann, weil diese Öle und Harze da so klebrig sind, können die da sich besser absieben lassen, werden die von dem Grünzeug getrennt und dann hast du halt nur noch 35% vom ursprünglichen Hopfen. Mhm. Und das ist pures Aromaöl für uns, ja, und das wollen wir halt da einbringen. Dazu dann halt der Amarillo, der ja eigentlich aus den USA kommt, auch super schön fruchtig. Ich meine, der Callista ist ja die deutsche Bombe für die Frucht, ja. Was wir halt leisten können hier. Und dann der Amarillo, also auch wirklich super bekannt, aber als Reimport, weil wir wollen ja Tor zur Welt, Hamburg, ne, Weltoffenheit, das machen wir einfach. Und ganz geil am Ende dann der Tango-Hopfen, der noch nicht auf dem Markt ist. Wunderschöner Name, aber auch ein wunderschöner Hopfen. Der hat ein Ölgehalt, da zieht es dem Brauer die Schuhe aus, weil 2 Milliliter Öl auf 100 Gramm Hopfen ist echt viel. Das ist wirklich viel, ja. Und weil das ist, wenn wir überlegen, 2,7 Milliliter, das ist der Callista und der ist hoch angereichert. Mhm. Das hat er von Natur aus. Das ist okay, irre, das ja. Ding. Das ist so ein Multipurpose-Hopfen für die Zukunft, den wir hier zum ersten Mal in Norddeutschland ausprobieren dürfen, weil der ist aus dem Hopfen-Forschungszentrum in Hüll quasi gekommen. Die haben das noch nicht kommerziell angebaut. Der ist gerade im Zulassungsverfahren.
Okay.
Ja, das heißt, wir verarbeiten hier für die Beer Week einen Hopfen, den einfach keiner hat. Ja, deswegen war es auch extrem schwer, diese Mengen ranzukriegen. Aber die HVG hat das für uns gemacht und das ist ein super Deal. Und dann halt mit einer London Ale Hefe, ne, wieder der Sprung nach London, aber von White Labs aus Kopenhagen. Mega. Und nicht zu vergessen, das Malz kommt von The Swan aus den Niederlanden. Und das ist, mehr Internationalität geht bald nicht mehr.
Ja, toll.
Wie wichtig ist dieses Bier für die Beer Week und wenn man es hochskaliert für die Braugeschichte dieser Stadt?
Wir haben ja wirklich hier Niedergang erlebt im 20. Jahrhundert mit der Brauwelt. Und jetzt kommt das alles wieder auf. Und tatsächlich, glaube ich, das unterscheidet Hamburg von vielen anderen Städten, dass die Brauer hier halt diese Zusammenarbeit und diese Gemeinschaft sehen und nicht Konkurrenz. Und es hilft uns auch unglaublich. Und dass wir solche Dinge jetzt hier gestalten können, hilft natürlich am Ende der Beer Week, weil wir wollen dann nicht nur Gastronomen und Brauereien irgendwie dazu bringen, dass sie wieder Kunden treffen und dass sie wieder mehr Umsatz nach der Pandemie machen können, sondern wir wollen ja Hamburg als Bierstadt wiederbeleben. Ja? Wir waren zur Hansezeit die größte Bierstadt in Europa und 600 Jahre später haben wir zumindest ein Ziel. Und warum nicht die Ziele ein bisschen höher setzen?
Das Bier wird ja aber nicht erst zur Beer Week erhältlich sein, ne?
Nee, das kommt jetzt, also das muss jetzt mal in den Tanks noch ein bisschen reifen, bis es Sascha voll veredelt hat.
Ab jetzt
wäre gut, ja.
Und ab jetzt darfst du ja alleine dran arbeiten,
jetzt
ne?
Jetzt darf ich alleine, ja. Also im Zweifel bin ich jetzt alleine dran schuld, wenn es sich schmeckt.
Die Brauer werden sich hier tatsächlich Ende Juli nochmal treffen, um das Bier zu verpacken. Also es soll so auf Sechserträger kommen und mit schönen Chap-Paletten, wo man halt auch sieht, dass es um die Beer Week geht. Ach, und das soll in den Edekas landen. Da hilft uns Kirchhoff bei der Feindistribution. Und eigentlich ist das Aushängeschild. Wir wollen mit dem Bier Werbung für die Beer Week machen. Wenn es dann nicht nur bunte Flaschen auf einer Palette, sondern auch ein extrem geiles Bier gibt, das die Leute kaufen und sich dann mit dem Thema Beer Week beschäftigen, weil wir ja auch das Programm dort schon fertig haben wollen und die können das dann mitnehmen, dann kriegen wir vielleicht mehr Gäste auf einer Bierweek, die nicht die Berührung mit dieser Craft-Beer-Bewegung bereits haben, sondern die das für sich gerade neu entdecken, weil sie gerade gesagt haben, gut, ich hätte jetzt Holsten Edel eingepackt, aber das ist so schön bunt und kostet nur 9,90 Euro, nehme ich mit. Ach, guck mal, da ist ein Programm dabei, was ist denn hier los? Ah, da ist ein geiles Tasting bei der und der Brauerei in dem und dem Pub, da mache ich mit. Ja. Ja, und das ist die Idee dahinter. Das ist also dieser, das ist unser Stargast der Beer Week.
Aber wenn ich das Hamburg Beer Week Bier haben möchte, dann muss ich nach Hamburg kommen. Und am besten macht man das überhaupt zur Beer Week. Und da trifft man euch ja auch. Landgang wird auf jeden Fall ein cooles Programm auf die Beine stellen. Davon gehe ich auch. Du wahrscheinlich auch noch nicht in deinem neuen Laden, ne? Der hat noch nicht auf dann.
Doch, der wird dann aufmachen. Also ich arbeite hart dran, dass dann auch die Hobbybrauer glücklich gemacht werden. Und wir werden vielleicht... das eine oder andere Tap-Takeover oder irgendein Seminar machen, damit die Leute inspiriert werden, vielleicht nicht nur Bier zu trinken, sondern selber zu brauen. Das ist ja mein Thema.
Da das Ganze ja sozusagen in Sicht- und Steinwurfnähe zur Landgang-Brauerei ist, kann man das dann ja vielleicht super
miteinander verbinden,
Den Besuch bei dir und zu Landgang.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Schön, wenn Dinge und Menschen zusammenfinden, die so gut zusammenpassen. Das ist bei unseren letzten beiden Gästen ähnlich. Es handelt sich um Udo Spalek und Jens Hinrichs. Udo ist Gründer der Nano-Brauerei Emilienbier, außerdem Designer, Entrepreneur und Prokurist, wie ihr seinem LinkedIn-Profil entnehmen könnt. Er beackert also viele Baustellen, auch die der Hamburg Beer Week, zum Glück für uns alle. Zusammen mit Jens Hinrichs gehört er zu den Vätern dieser Veranstaltung und ist Teil der Genossenschaft, die sich gerade bildet. Jens ist Inhaber der Bundhausbrauerei auf Wilhelmsburg und auch er war bereits zu Gast in diesem Podcast in der zweiten Folge. 2017 war das, quasi im ersten Lebensjahr der Brauerei. Jens ist übers Heimbrauen zum Bierbusiness gekommen. Eine klassische Craft-Bier-Karriere, wenn man so will. Vorhang auf für das Dreamteam Spalek Hinrichs.
Ich bin der Jens von der Bundhausbrauerei und Vorsitzender der Hamburg Beer Week Genossenschaft.
Ihr seid noch in der Gründung, ne? Ihr seid noch
IG. Ja, wir sind noch in der Gründung, aber die sollte auch demnächst vollzogen sein.
Ja, ich bin Udo. Ich mache das Emilienbier und mit Jens zusammen den Schankraum und auch einer der Gründungspartner. Und naja, Vorstand bin ich nicht, aber ich bin, glaube ich, das erste Überprüfungsorgan.
Also ich Aufsichtsrat.
Ich bin der Aufsichtsrat.
Das ist aber auch ein cooler Titel. Hättest du jemals gedacht, dass du den kriegst? In deinen jungen Jahren, wie alt bist du?
Ach, wie alt ich bin, das darf ich gar nicht verraten. 34.
Tatsächlich hebt ihr das Ganze jetzt in feste Strukturen. Es soll eine Genossenschaft werden, die Beer Week, an die sich dann verschiedene Sachen ja auch andocken können, perspektivisch. Aber bleiben wir erstmal bei der Beer Week. In diesem Jahr zum zweiten Mal mit viel, viel mehr Vorlauf eigentlich als im ersten Jahr, oder?
Trotzdem ist es alles sehr knapp, weil wir das ja natürlich auch nicht hauptberuflich machen. Wir machen das immer noch, sag ich mal, pro bono. Wir zahlen uns nichts aus und noch haben wir auch keine Gewinne gemacht. Es soll natürlich auch irgendwann mal in eine schwarze Zahl laufen, aber das ist jetzt im Moment noch nicht absehbar. Und auch wenn wir jetzt uns frühzeitig Gedanken gemacht haben, wie wir das alles machen, ist es doch für uns schon eine Belastung, das alles so im Nebengeschäft hinzukriegen.
Aber ihr macht eine Genossenschaft, das heißt, das gute Stück wird bleiben und ihr glaubt daran. Ich finde das sehr toll, wenn man zurückschaut, diese Folge wird sich drehen um die Biergeschichte dieser Stadt, die ja wirklich reichhaltig und toll ist und dann ganz lange vor sich hingeschlafen hat. Im Mittelalter gab es ja mal über 500 Brauereien und dann wurde es langsam düster, was ja jetzt kein lokales Problem ist. Und jetzt ploppen überall wieder diese schönen Brauereien auf Mikrobrauereien, mittelständische Brauereien. Eine tolle Bewegung. Und hier in Hamburg hat sich ja auch so wahnsinnig viel getan in letzter Zeit. Wie wichtig vor diesem Hintergrund ist denn überhaupt diese Beer Week?
Also ich glaube tatsächlich, dass die Beer Week jetzt gerade in dieser Zeit extrem wichtig ist. Also es geht jetzt um Aufbruchstimmung, es geht um Gemeinschaft. Es geht nicht darum, dass wir unsere Ellenbogen rausfahren, sondern dass wir wirklich gemeinsam etwas schaffen, was zum einen uns als Community bestärkt, aber darüber hinaus halt noch Tragweite hat. Also Bier ist hier jetzt der Katalysator, aber ich glaube nicht, dass das der Überbegriff ist dessen, was wir gerade machen. Klar ist es Hamburg Beer Week, aber eigentlich geht es um den Spirit, geht es gerade um die Gemeinschaft und darum, etwas zu machen und auch um das Thema Aufbruch und endlich wieder Leben.
Ja. Also im Grunde genommen ist es ähnlich wie im letzten Jahr. Im letzten Jahr war das, glaube ich, nun nicht ganz so krass. Da hatten wir auch einen Lockdown hinter uns. Alle wollten den Sommer schön erleben, alle wollten Bier trinken, alle wollten feiern. Und dann kam da das Hamburg Beer Weekend raus und ich glaube, ich habe mit keinem gesprochen, der davon enttäuscht war. Also ich glaube, alle fanden es super.
Überraschenderweise.
Ich glaube, dieses Jahr wird es halt nochmal extremer. Das sprich, wir hatten einen viel längeren Lockdown, eine viel längere harte Zeit für alle Gastronomen, für auch die Bierbrauer. 6 Monate lang ging gar nichts. Natürlich haben viele auch Flaschenbier produziert und es gab digitale Events und so weiter. Aber ich hoffe und ich glaube daran, dass es nach diesem längeren Lockdown und jetzt, wenn die Beer Week kommt, dass es dann nochmal explodieren wird. Also das hoffe ich zumindest.
Und das Tolle ist, nach dieser Zeit, es sind auch noch alle am Start und es sind sogar mehr Brauereien, die jetzt teilnehmen als im letzten Jahr. Ist das richtig oder bin ich da falsch?
Ja, Brauereien sind mehr hinzugekommen, aber auch Locations. Also wir messen uns so ein bisschen eher an Locations, als dass wir sagen, okay, nur Brauereien. Aber sind Blockbräu ist zum Beispiel dieses Jahr zum ersten Mal dabei. Dann Elbschloss ist eine neu gegründete Brauerei, die sind dabei. Wer ist noch dazu gekommen?
Circle 8
ist mit dabei. Ja, also es sind so ein paar Locations mehr. Ich glaube, ihr letztes Jahr hatten wir 21, war das so?
Ich glaube schon, ja.
Ja, und dieses Jahr halt 30.
Toll.
Und
also es geht wirklich darum, stetig zu wachsen und wir haben immer noch hier diese pandemische Lage, also dezentral. Wir müssen auch nicht zu groß gerade. Also ich bin fest davon überzeugt, die Leute kommen und jede Location kümmert sich um ihr Sicherheitskonzept. Die schauen, dass sie entsprechend der Auflagen vernünftig mit ihren Gästen umgehen. Und das ist für uns natürlich auch eine dankbare Situation. Wir stellen die Plattform, wir sind im regen Austausch, was halt auch die Programmpunkte anbelangt. Wir geben den Rahmen und die Locations selber dürfen sich dann so austoben, wie sie es für richtig halten.
Ja, und dieses Dezentrale hatte ja letztes Jahr auch einen Reiz mit dieser Bierrallye da quasi, mit dem Pass, wo man sich die Stempel holen konnte. Das haben die Leute ja schon teilweise am ersten Abend komplett ausgefüllt gehabt. Also
das können wir sagen, dieses Jahr wird das noch ein bisschen mehr. Also wir haben nicht nur dieses Buch, dieses Jahr erweitern wir das Ganze um eine App. Das dürfen wir, glaube ich, schon sagen, oder?
Ja.
Dürfen wir das schon sagen? Das ist jetzt gerade, also wir fangen jetzt gerade an, so 8 Wochen, bevor das Ganze losgeht, mit der App.
Kein Tag zu früh.
Genau. Wir haben noch ein bisschen was zu tun, aber das große Thema ist eine Kombination aus Schnitzel oder Bierjagd durch die Stadt Hamburg und das Ganze trifft dann auf so eine Art Escape Room. Also es geht darum, dass wir...
Das sind Geocaching-Elemente.
Genau, dass wir durch Geschichten die Leute so ein bisschen durch die Stadt führen und dementsprechend dann halt auch die teilnehmenden Gastronomen ein bisschen unterstützen.
Super. Ja. Klingt super spannend.
Ja, aber ich glaube trotzdem, ich weiß nicht, ob wir das... trotzdem machen mit den Stempeln. Ich fand das total witzig letztes Jahr, auch für die Leute, die nicht unbedingt irgendwie...
Ja, digital hatten wir jetzt auch genug. Also dieser analoge Charakter, der ist schon auch tippitoppi. Ja. Das darf man schon machen.
Ja, aber das Digitale wird bleiben. Ich bin gespannt. Erzählt mir noch mal was kurz über das Bier, was wir heute hier machen. Co-Brew Day, 17 Brauereien. Was habt ihr denn reingeworfen in diesen Kessel heute?
Darf ich gar nicht erzählen? Nein, ich habe tatsächlich ein bisschen Rauchmalz reingetan. Man wird es natürlich nicht schmecken bei der Menge. Und Amarillo-Hopfen habe ich reingeschmissen. Und es geht ja auch gar nicht so richtig um den Geschmack dabei, dass jeder sozusagen da eine spezielle Malzsorte reinbringt oder ein spezieller Hopfen, sondern eher um die Gemeinschaft. Und diese Idee, dass jeder was aus seiner eigenen Brauerei mitbringt, so ein bisschen die eigene DNA mit reinbringt, das ist, glaube ich, einmalig. Habe ich so auch noch nie gehört. Und ich denke, das ist eine Tradition, die wir fortsetzen werden.
Genau, also es geht, also natürlich ist das homöopathisch, was da an Mengen reinkommt. Der Tobi, der hat einmal so richtig schön mit ordentlich EBC so ein richtiges Chocolate Malt da reingegangen, was sich am Ende auflöst in der Menge, aber der wollte damit mal so ein Statement setzen. Bei einem hellen Bier, schon mal nicht schlecht. Schön manipulieren das Ganze. Also es geht wirklich darum, dass man dem Ganzen dann auch seinen Segen gibt. Also das große Thema hier ist weiterhin gemeinschaftlich gebraut. Jeder sollte da was mitmachen und wir wissen alle in der Brauerei, wenn 17, 18 Brauereien zusammenkommen, dann ist es einfach so, da wird nicht jeder sein Paddel reinschwingen, sondern das übernimmt dann einer, aber es ist schön, dass wirklich alle dabei waren heute.
Ja. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Das war unsere erste von drei Folgen, die wir mit Unterstützung von Hamburg Ahoy präsentieren. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und habt ordentlich Durst bekommen beim Hören. Vor allen Dingen aber hoffen wir als Fans dieser wunderschönen Stadt an der Elbe, eure Neugier auf die Biervielfalt in Hamburg geweckt zu haben. Vielleicht sehen wir uns auf der Beer Week.
Wie immer findet ihr alle Infos und Fotos unserer Gesprächspartner, Links und so weiter in der Folgenbeschreibung auf der Homepage www.hopcast.de. Mit 2H nicht vergessen für Hansestadt Hamburg. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann scheut euch nicht, euch durch unseren Katalog zu hören. Wir haben da noch ein paar Folgen mehr. Und vor allen Dingen scheut euch nicht, ihn euren Freunden und Verwandten zu empfehlen und weiterzuleiten. Das hilft uns, sichtbarer zu werden. Und wenn wir sichtbarer werden, hilft das am Ende auch unseren Gästen. Und dann, Stefan?
Trinken wir alle besseres Bier.
Und das ist doch wirklich ein schönes Ziel. Ihr findet uns außerdem auf Facebook und auf Instagram. Und wir freuen uns immer über Nachrichten, über Feedback, über Themenideen, was auch immer. Wir freuen uns tatsächlich immer über Nachrichten. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, das vergesse ich ganz oft, abonniert ihn gerne auf den gängigen Kanälen. Das freut uns natürlich auch ganz besonders. Und wenn ihr uns dann noch eine kleine schöne Kritik hinterlasst, eine kleine Bewertung, dann wäre das sozusagen die Kür der Geschichte, die Kirsche auf der Torte. Das wäre ganz fantastisch. Und jetzt bin ich tatsächlich durch für heute. Ausgesabbelt.
Ausgesabbelt, leer gesabbelt. Dann sage ich Tschüss.
Und Ahoi.
Komm, wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier. Denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.